Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tittis und Tauben Podcasts. Hi Lena, schön, dass du da bist.
Hallo Jonas, schön, dass du da bist.
Und jetzt erstmal das Intro.
Tittis und Tauben, der Podcast.
Und jetzt geht's direkt weiter. Das Lustige ist ja, wenn wir das sagen, dann müssen wir direkt, wir müssen ja nicht unterbrechen, das Intro schneide ich ja im Nachhinein rein. Jetzt haben wir für euch die Illusion gebrochen. Ja, nee, wir haben heute ein spannendes Thema. Wir haben ein sehr spannendes Thema. Ich habe ein bisschen einen rauen Hals. Deswegen kann ich ein bisschen tiefer sprechen. Dann wird da ein bisschen mehr so ASMR draus. Nee, Spaß. Und ich habe Happy News für euch mitgebracht, beziehungsweise die Lena hat sie mitgebracht. Ich trage sie vor.
Happy News.
Und zwar geht es heute darum, dass Dänemark, richtig? Mhm. Vier Zirkuselefanten freigekauft hat.
Praktisch, ich glaube, es waren nur drei.
Okay, es sind drei. Drei Elefanten hat Dänemark freigekauft für 1,5 Millionen Euro und hat die dann in Ruhestand geschickt. Also sie haben sie ja sozusagen dann praktisch aus ihrer Gefangenschaft rausgekauft. Ja, ist ja eh sowieso Diskussionssache, wie schlecht es Zirkustieren geht. Ist ja vielerorts sogar verboten inzwischen, glaube ich, oder manchen Zirkussen oder ich weiß es nicht genau, ob es auch ein allgemeines Verbot gibt für Wildtiere inzwischen. Aber ja, ich finde nicht unbedingt, dass ein Zirkus Wildtiere braucht. Das war vor 50 Jahren vielleicht noch okay, aber
da war es. Ich glaube, ja, das war nie okay, Esel. Aber früher hat man sich einfach keine Gedanken darüber gemacht.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Okay, ich überlasse jetzt mal dir die Bühne, weil du hast heute was Aufwendigeres vorbereitet. Und deswegen, the stage is yours.
Ja, vielen Dank, Jona. Also, ich hatte es ja in der ersten Folge bereits erwähnt. Ich bin ein großer Crime-Podcast-Fan. Und der Jona nicht so, noch nicht zumindest, denn wir haben uns entschieden, heute eine Crime-Folge zu machen, quasi Tittis und Tauben Goes Crime. Und dazu habe ich diesmal einen Fall vorbereitet und der Jona hat mir vorher nur die Anweisung gegeben, es soll sich um einen Exorzismusmord handeln.
Naja, ich habe gemeint Ritualmord, sowas in die Richtung.
Ja, das kam bei mir aber anders an.
Ach so?
Egal. Jedenfalls hat er mir eben diese Einschränkung gegeben, weil sonst hätte ich mich wahrscheinlich auch gar nicht entscheiden können. Und einen, um den man in diesem Zusammenhang nicht herumkommt, ist der Exorzismusmord von Frankfurt im Dezember 2015. Sagt ihr dir was?
Ich dachte, du fragst unser Publikum, habt ihr den schon mal gehört? Nee, der sagt mir überhaupt nichts. Und ich meine, du hast schon gemeint, ich bin noch nicht so der Fan davon. Ich habe ja inzwischen ein paar Folgen von Mordlust angehört. Aber ich glaube, wenn man da nicht in der Materie drin ist und sich wirklich intensiv mit sowas auseinandersetzt, dann erfährt einen sowas nicht so. Wann war das? 2014 hast du jetzt gemeint, oder 15?
15.
Ja, schau, da war ich ja noch gar nicht auf der Welt.
Ich will
das mitgekriegt haben.
Ja, nee, stimmt. Ja, ich glaube, das ist auch eher so ein Phänomen, das bei Frauen noch beliebter ist als bei Männern. Also,
komisch.
Ich weiß nicht genau, warum.
Ja, eigentlich sind ja Männer vor allem statistisch gesehen eher die, die solche Taten begehen.
Ja, ja, vielleicht, weil es auch einfach öfter Frauen trifft. Vielleicht sollte man sich deswegen dafür interessieren.
Ah ja.
Ja, ich möchte auf jeden Fall, also beziehungsweise wir wollten nicht so einen ganz einfachen Abklatsch von den anderen Podcasts. Allerdings, so viele Varianten gibt es jetzt auch wieder nicht, in den Fall vorzutragen. Wir machen das auf jeden Fall so, dass ich einen vortrage in dem Fall und der Jona wird seinen Senf dazu geben, worauf ich mich schon sehr freue. Ich würde sagen, dann starte ich mal.
Genau, fange einfach mal an und ich schreie dann einfach rein, sobald ich eine Frage habe.
Genau. Ja, weil ich habe das sowas ja natürlich auch noch nie gemacht, deswegen ist es auch für mich ein bisschen spannend. Ganz kurz, bevor ich anfange, sage ich noch kurz, meine Recherchen habe ich vor allem von ein paar Artikeln gemacht. Und zwar waren das Welt, Spiegel und Sternartikel.
Ja, und okay. Da sage ich direkt noch eine Sache, was jetzt natürlich cool ist Und was bei anderen Crime-Podcasts natürlich auch der Fall ist, ist, dass das bei uns auch journalistisch halt einfach aufbereitet wird. Also die Lena kennt sich da schon ein bisschen aus und hat es halt einfach auch, ich würde jetzt mal gesagt sagen, gewissenhaft recherchiert. Also ist kein Scheiß, der hier erzählt wird. Das war alles so passiert.
Ja, das könnten wir vielleicht auch eher danach sagen. Jona, ganz kurz, hier Crime. Wir wurden angezeigt beinahe.
Ja, es gab tatsächlich diesen Vorfall. Ich will jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, weil am Ende gibt es noch ein Problem. Aber wir haben tatsächlich mit dem Podcast schon Probleme bekommen. Hätten wir nie erwartet. Ja, also ich glaube, da müssen wir jetzt auch extra vorsichtig sein, nicht, dass es da noch irgendein Nachspiel gibt. Aber wir finden es jetzt schon irgendwie auch funny, aber schon auch erschreckend. Also mich hat es ein bisschen geschockt. Mich hat es auch ein bisschen mehr betroffen praktisch als dich. Aber ey, ist verrückt. Hätte ich nie erwartet. Du machst, ich meine, wir sind jetzt ungefähr einen Monat alt, nicht mal, und hatten schon so ein Problem. Das gibt's gar nicht.
Ja, an diesem Punkt möchte ich alle dazu auffordern, falls ihr euch von irgendwas gestört fühlt, schreibt uns, wir nehmen das sehr ernst und schreiben natürlich jeden oder schneiden jeden Teil raus, der euch nicht gefällt. Denn wir sind der Mitmach-Podcast.
Ja, absolut. Ihr könnt einfach sagen, welche Sekunde raus soll und von die wird dann weggemacht, ist ja logisch.
Ja, und wieder hochgeladen. Kein Problem, wir machen das. Okay, also ich starte jetzt, ja?
Genau, du startest jetzt.
Okay, also es ist Herbst 2015. Ein Zusammenschluss mehrerer Familien aus Südkorea beschließt den großen Schritt. Es soll nach Deutschland gehen. Unter ihnen ist die 45 Jahre alte Do-Yeon, geschiedene Mutter zweier Kinder im Alter von 20 und 22 Jahren, überzeugte Christin und vermögend. Ihr Plan für Deutschland ist die Gründung einer GmbH. Außerdem sollen ihre Kinder eine Chance auf eine bessere Ausbildung bekommen. Bereits im August 2015 schickte sie sie dafür nach Deutschland, um einen Sprachkurs zu machen. Doch damit nicht genug. Mitkommen sollen zudem zwei ihrer Cousinen und deren Kinder. Eine der beiden ist Seonwa P. Der Mann von Seonwa soll nachkommen. Ihm wird ein Job in Doyons zukünftigen Import- und Exportgeschäft versprochen. Er glaubt seine Familie in guten Händen, doch er täuscht sich. Seine Frau wird den Aufenthalt in Deutschland nicht überleben.
Oh, krass. Ich habe jetzt schon ein bisschen ein Problem mit den Namen, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ja, vor allem merken sollte man sich die Deon, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, das ist ein südkoreanischer Name, also Deon, Do-Yeon, Entschuldigung, Do-Yeon, Do-Yeon und Seonwa.
Seonwa. Wer war nochmal wer? Do-Yeon war die Mutti?
Die sind beides Mütter theoretisch, also die sind beide mit ihren Kindern dort, aber Seonwa wird sterben und Do-Yeon ist ihre Cousine und wird nicht sterben.
Okay, geht klar.
Okay. Im Rhein-Main-Gebiet bilden Vereine, Sportclubs und Kirchengemeinden die größte koreanische Gemeinde Europas. Als die Gruppe also im Oktober 2015 nach Deutschland aufbricht, verschlägt es sie nach Frankfurt am Main. Dort versuchen sie gemeinsam Anschluss in der koreanischen evangelischen Zion-Gemeinde zu finden und haben auch Kontakt zum Pastor. Sie mieten sich außerdem eine Doppelhaushälfte in Sulzbach, einer 9000 Einwohnergemeinde im Main-Taunus-Kreis.
Ja, das sagt mir auf jeden Fall was. Sulzbach kenne ich. Sulzbach-Rosenberg?
Nein, oder ist das nämlich bei uns.
Ach so, stimmt, du hast ja gesagt Sulzbach. Frankfurt.
Ja, ja. Also in dieser Doppelhaushälfte, so könnte man sagen, hat das Unheil seinen Anfang. Denn Geld haben sie zwar, aber ihre Pläne sind trotzdem sehr ambitioniert. So richtig gut Deutsch kann nämlich niemand. Keiner kennt sich aus und viele Freunde besitzen sie auch nicht. Der Stress wird größer und die Stimmung zusehends angespannter.
Also sind die wirklich alle einfach nach Deutschland gekommen?
Ja.
Ich dachte, die hätten Sprachkurse gemacht.
Ja, die Kinder hatten Sprachkurse.
Ach so, ja, da haben sie natürlich was versäumt, du.
Dann eines Tages fängt Seonwa an, Geister zu hören. Do-Yeon findet zwar, dass ihre Cousine überempfindlich ist, aber nachdem auch die Kinder über Albträume klagen und die Heizung ein deutlich hörbares Brummen von sich gibt, entschließt sie sich gemeinsam mit der Rest der Gruppe im ganzen Haus ein Granulat zu verteilen, das die Dämonen aus dem Haus verscheuchen soll.
Bei uns hat auch manchmal die Heizung gebrummt.
Ja,
aber das war dann so ein Ventilfehler. Da muss man einfach woanders die Heizung aufdrehen, dann hat es wieder gepasst. Vielleicht hätten sie das
mal ausprobieren sollen. Weil die Dämonen sich dann verteilt haben.
Genau.
Genau. Also nach außen hin bemerkt man zwar zunächst nichts von diesem Spuk, denn die Familie wirkt anfangs vollkommen normal und eigentlich ziemlich gepflegt auf das Umfeld. Nur die stets geschlossenen Rollläden kommen dem einen oder anderen befremdlich vor. Nach einiger Zeit hören Nachbarn dann nachts immer öfter koreanische Gesänge und laute Schreien. Daraufhin beschließen sie, sich bei dem Vermieter der großen Familie zu beschweren. Dieser sieht daraufhin nach dem Rechten, kann aber neben Granulathäufchen im Haus und einer kaputten Heizung nichts Besorgniserregendes entdecken.
Ja, haben die Heizung dann kaputt gemacht? Oder?
Nein, die Heizung war kaputt und hat deswegen gebrummt dachten aber, es wäre ein Dämon.
Ist ja auch naheliegend.
Ja, daran denke ich auch immer grundsätzlich als erstes.
Ja.
Vor allem, weil der Ben, mein Freund, der Heizungsbauer ist.
Ah ja, da musst du aufpassen. Aber dann verteilt er auch hier und da mal Granulat oder
gehört das dann auch zu seinem Beruf? Ja, der betet auch öfter so mit wilden koreanischen Gesängen nachts.
Kann ich mir gut vorstellen.
Es war natürlich nur ein Witz, nicht, dass er mich auch verklagen möchte.
Oh, aufpassen.
Okay. Zu diesem Zeitpunkt ist die Überzeugung, dass es in dem Haus böse, übernatürliche Kräfte gibt, bereits so hoch, dass die Mütter den Rest der Familie anweisen, nur noch ganz wenig zu schlafen. Der Teufel könnte nämlich sonst Besitz von ihnen ergreifen.
Ja, da muss man auch aufpassen. Aber ich finde es krass. Also, ich meine, ich kann es verstehen, wenn es irgendwie so ein bisschen eine traditionelle koreanische Familie ist. Ich meine, da ist ja auch alles, was Geister und Dämonen angeht, nochmal ganz anders, als wie wir jetzt über
sowas nachdenken. Ja, darauf komme ich auch nochmal. So dieses ganze Dämonen-Teufels-Exorzismus-Zeug ist in Südkorea anscheinend viel normaler als hier.
Oh ja, okay.
Aber ich habe auch noch dann was zu Exorzismen in Deutschland am Ende, wenn du brav bist.
Oh, da freue ich mich schon drauf.
Ja, das dachte ich mir. Okay. Also wir waren gerade an dem Punkt, an dem die Mütter den Rest der Familie angewiesen hat, weniger zu schlafen. Der Schlafmangel setzt die Familienmitglieder unter immer größer werdenden Druck und die beiden jüngsten Kinder fangen an, sich verwunderlich zu benehmen. Geschlossen versuchen die drei Mütter, den Teufel, der da offensichtlich am Werk ist, auszutreiben. Doch nichts funktioniert. Nicht die Gebete, nicht die Gesänge und auch nicht die Schläge gegen den Kopf. Es bleibt keine andere Möglichkeit, als die Kinder zurück nach Südkorea zu schicken.
Oh ja, krass.
Also es sind jetzt schon mal zwei wenige.
Und die wohnen dann, haben die da Familie? Oder weiß man das nicht?
Ja, natürlich. Also die haben noch ganz normal Familie. Zum Beispiel ja der Mann von Seonba, der ist jetzt erstmal noch in Südkorea geblieben, bis die praktisch das Geschäft aufgebaut haben.
Ah ja, okay. Das heißt, die sind dann sicher untergebracht. Mensch, das wäre jetzt unbefriedigend gewesen, wenn die da einfach rübergeschifft werden und fertig.
Ja. Nein. Die sind ja auch vom Dämon befallen. Also ich weiß nicht, ob man die dann normal verschicken kann.
Haben die zurückgebracht, damit die dann praktisch geheilt werden?
Ja. Okay. Also damit, dass dann die Kinder weg sind, ist der Spuk nicht vorbei. Denn plötzlich verhält sich auch eine der Mütter merkwürdig. Erneut versuchen die Familienmitglieder einen Exorzismus. Wieder misslingt er. Der Rest der Familie entschließt sich dazu, die Frau zu verbannen. Die weiß nicht wohin und versteckt sich voller Angst in der Nähe des gemieteten Hauses. Für Doyon ist der Fall klar. Sie müssen verschwinden. Sie können nicht länger in dem Haus bleiben. Sie beschließt, sich mit der verbliebenen Familie in ein Frankfurter Hotel einzumieten. Also Doyon, merkst du schon, ist so mit die Rudelführerin, würde ich sagen.
Mhm.
Die hat am meisten Kohle, die kann sich am besten durchsetzen und die entscheidet auch, was gemacht wird.
Ah ja, okay. Und die anderen machen einfach mit.
Genau. Okay. Angefangen hat es ja im Oktober, jetzt sind wir schon im Dezember. Also das verlief halt über die Zeit.
Also während zwei den Wochen. Monate Spuk und dann sind sie sozusagen ins Hotel.
Genau. Jetzt haben wir den 4. Dezember. Als sie am 4. Dezember nochmal in das Haus zurückkehren, um die restlichen Habseligkeiten mitzunehmen, sieht nun Seonba Übernatürliches. In der Garage der Haushälfte entdeckt sie einen Geist. oder zumindest einen schwarzen Schatten. Die Gruppe bekommt es mit der Angst zu tun, meidet den Raum und bricht schnellstmöglich zum Hotel auf. Also zurück zum Hotel, die waren ja zu dem Zeitpunkt schon eingemietet.
Ja.
Am nächsten Tag, den 5. Dezember, beschließen sie, eine Einkaufstour nach Holland zu machen. Allerdings kommt es anders. Seonwa soll ihre Cousine gesagt haben, dass es ihr nicht besonders gut ginge. Die Gruppe bleibt daraufhin in Frankfurt. Die Bänder der Überwachungskamera zeichnen aber ein anderes Bild als Doyon bei ihrer Aussage. Dort ist nämlich zu sehen, wie Seonwa zusammen mit den anderen an der Rezeption steht, bepackt mit Umhängetasche und Trolley und in Ruhe ihren Reisepass vorzeigt und ein Meldeformular ausfüllt. Was ist also an diesem Tag wirklich passiert?
Also, Frage? Die hat eine Falschaussage gemacht.
Naja, also wir kommen da noch drauf, wie sie angeklagt wurden und wie dann das Gericht entschieden hat. Auf jeden Fall, zu ihr soll sie eben was anderes gesagt haben. Aber ich meine, gut, das ist halt, also ich finde es ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Weil halt auch, ja, weil im Endeffekt ja nicht mehr wirklich viele Zeugen dann dabei sind.
Naja, okay, klar, stimmt.
Okay.
Jo.
Also im Laufe des Tages verfällt Seonwa Wahnvorstellungen, also an dem Tag dann noch, am 5. Dezember. Bei mehreren Telefonaten ihres Sohnes mit dem Ehemann Kyunga, der ja noch in Südkorea ist, erklärt der Junge...
Auch die Kinder, oder?
Ja, aber das waren nicht ihre Kinder, sondern das ist ja eine große Familie.
Ja, aber ich meine, nur die Kinder sind bei dem Ehemann.
Aber das waren nicht ihre Kinder. Das waren einfach die Kinder der
Gruppe. Einfach nur irgendwelche zwei Kinder halt, ne?
Ja, genau. Irgendwelche zwei Kinder sind auf jeden Fall irgendwo anders als noch vor 2 Wochen.
Okay.
Also bei mehreren Telefonaten ihres Sohnes mit dem Ehemann Kyunga erklärt der Junge, dass seine Mutter durchgedreht sei und sie nun versuchen, den Teufel aus ihrem Körper auszutreiben. Er bittet seinen Vater, für sie zu beten. Der Sohn berichtet von dem immer merkwürdigeren Verhalten der Mutter. Doch Kyunga glaubt an ein gutes Ende. Teufelsaustreibungen sind in Südkorea nämlich nichts Ungewöhnliches. Außerdem kennt sich die tiefreligiöse Doeon gut mit Exorzismen aus. Den letzten Kontakt zu seiner Familie hat Kyunga um 10.34 Uhr deutscher Zeit. Dort schickt der Sohn eine letzte Nachricht. Also es ist noch am Vormittag.
Letzte Nachricht hört sich schon dramatisch an.
Ja, ich wollte es auch ein bisschen dramatisch.
Okay.
Das war Absicht.
Sehr gut, ja.
Ja, ich gebe mir Mühe. Merkst du. Vielen Dank. Was sich währenddessen im Zimmer 433 des Frankfurter Hotels ereignet, weiß man nur durch die Zeugenaussagen von Doyon und ihrem Sohn. Seonwa hat nun nicht mehr nur Wahnvorstellungen, sondern läuft wild herum, verletzt sich, führt Selbstgespräche, schlägt um sich. Sie schreit, sie sei kein Mensch, sondern der Teufel. Sie werde jetzt alle fressen und rastet komplett aus. Die anderen bekommen immer mehr Angst und Doyon hält ihre Cousine nun für eine Gefahr für die verbliebenen Jugendlichen. Trotzdem versuchen die beiden Jugendlichen eben noch mitzuhelfen. Der Sohn, also von der Seonwa, hält der Mutter die Augen zu. Die Tochter von Doyon redet auf Seonwa ein. Doch nichts hilft. Sie versucht, ihre Zunge zu essen und bekommt außerdem Anfälle. Sie wirkt wie ein wildes Tier. Daraufhin versuchen sie, sie zu fesseln, halten Arme, Beine und Kopf fest. Doch es beruhigt sie nicht. Überraschung.
Oh ja, aber das ist ja wahnsinnig, ey. Die hat keine Drogen oder so eingeworfen, ne?
Nein. Stattdessen wird es Seonwa immer heißer. Daraufhin, die Kinder überschütten sie mit Getränken aus der Minibar. Ihr Sohn versucht, sie weiterhin zu beruhigen und redet auf sie ein. Also sie knien sich auch auf sie und setzen sich auf ihren Körper, damit der halt ruhig bleibt und so. Das ist wirklich eine ziemlich heftige Szene. Sie misshandeln sie eigentlich im Endeffekt.
Ja, aber die wollen ja eigentlich nur den Teufel austreiben.
Ja.
Aber das ist jetzt, ist es schon so ein, ich nenne es jetzt mal professioneller Exorzismus?
Nein.
So südkoreanischer? Okay, also
nein, das ist ein gewaltvoller Exorzismus. Das ist praktisch was anderes.
Okay.
Ich komme auch gleich noch zu den Exorzismen in Südkorea.
Na, das interessiert
oder
mich
in Korea. Ich weiß. dann plötzlich wird sie abwechselnd ganz ruhig, um anschließend wieder lauthals herumzuschreien. Laut Dorion möchte ihre Cousine nicht, dass jemand Hilfe holt. Stattdessen wünscht sie sich, dass man ihr ein Handtuch und einen mit Schaumstoff umwickelten Kleiderbügel in den Mund steckt. Gegen 5 Uhr hat der Spuk dann plötzlich ein Ende. Seonwa wird ganz ruhig, sinkt zusammen, bleibt reglos liegen. Das Gesicht ist immer noch unter dem Handtuch. Also sie haben ihr praktisch daraufhin, wenn sie dann immer wieder geschrien hat, halt lauter Sachen in den Mund gesteckt, damit sie halt nicht mehr schreien kann. Und das war halt dann praktisch das Ende.
Da habe ich eine kleine Anekdote kurz, wegen Sachen in den Mund stecken. Nee, ist eigentlich relativ harmlos, aber mein Bruder, der Linus, der hat übrigens mir letztens gesagt, immer wenn er vorkommt im Podcast, findet er super, also kann ich den hier gerne erwähnen, ohne Angst vor irgendwas zu haben. Zum Beispiel eine Anzeige. Auf jeden Fall haben wir früher öfters beim Kumpel von uns übernachtet und der hat aber halt geschnarcht wie Sau. Und dann haben wir halt eines Nachts ihm einfach angefangen, seine Socken in den Mund zu stecken und das hat funktioniert. Eigentlich total dumm, weil beim Schnarchen kommt ja das Geräusch eigentlich oft dann aus der Nase, ne? Aber er hat dann nicht mehr geschnarcht. Vielleicht hat es auch die Kiefermuskulatur, wenn die offen war oder so, getan. Also wir waren da 10, würde ich mal sagen.
Jona, in dem Fall hat das ganz böse geendet, will ich nur mal gesagt haben, ja? Ihr hattet Glück.
Also war das vielleicht auch schon so ein aus Versehen angewandter, gewaltvoller Exorzismus, den wir da gemacht haben?
Nee, das war einfach nur eine Straftat und das wird der nächste Grund sein, weshalb du bald verklagt wirst, weil wir haben vielleicht unter unseren Hörern ja Leute, die sich mit dem deutschen Recht auskennen.
Ja. Ja. Dann lasse ich dich mal weitermachen. Fand ich nur eine funny Geschichte.
Ja. An euch da draußen, das ist nicht gut. Keine gute Idee, Leuten zu viele Sachen in den Mund zu stecken, das bringt sie nämlich um. Wo sie nun nicht mehr ansprechbar ist, holt die Gruppe keine ärztliche Hilfe. Stattdessen rufen sie den koreanischen Pastor. Der ist schockiert. Exorzismen sind zwar in Südkorea tatsächlich nichts Ungewöhnliches, aber dort werden sie ausschließlich in Kliniken unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt. Er erkennt schnell, dass Seonwa kein geistiges, sondern eher ein psychisches Problem gehabt haben muss. Daraufhin, das macht er dann, als er das gesehen hat, versucht er aus dem Badezimmer des Zimmers Hilfe zu holen. Also der kam halt dann dahin und hat halt gemerkt, was die gemacht haben und was eigentlich totaler Schwachsinn war, ja. Weil, ja,
aber ich meine, eigentlich wollten sie ihr ja nur helfen, mal ganz dumm gesagt.
Ja, aber ich meine, sie hatte halt kein geistiges, also wie hat er gesagt?
Kein geistliches wahrscheinlich so. Dass
kein geistliches Problem, genau, sondern ein psychisches, ja. Ich habe ja schon anfangs gesagt, dass die wenig geschlafen haben, dass die total unter Druck standen und dass die aus einer sehr aus einem religiösen Umfeld kommen und alle sehr religiös sind. Und das war halt dann dadurch für sie der erste Gedanke, dass es so sein musste. Aber die haben halt nicht daran gedacht, dass es auch noch andere Gründe haben könnte.
Ja, ich finde es aber auch erstaunlich wirklich, dass die dann ihren Pastor holen und der kann das unterscheiden. Also hätte ja auch sein können, dass er hinkommt und sagt, ja, da ist tatsächlich ein Dämon drin.
Ja gut, aber also in dem Fall, ja, ich finde es schwierig, weil sie hat halt ja schon bei den anderen sofort darauf reagiert und ging immer davon aus, dass es irgendwie ein Dämon sein muss.
Ja.
Naja, crazy. Auf jeden Fall war dann der Pastor ja dort und hat dann aus dem Badezimmer versucht, Hilfe zu holen, telefonisch. Aber die Dorion, also die Rudelführerin, die einzig verbliebene Erwachsene, die belauscht das Gespräch und stellt ihn dann zur Rede. Laut ihrer Meinung braucht Seonwa nämlich keinen Arzt. Doch der Pastor bleibt standfest und informiert kurz darauf die Rezeption. Die alarmiert den Rettungsdienst, woraufhin ein Notarzt kommt. Der kann nur noch den Tod feststellen. Es ist 11.06 Uhr.
Was jetzt? Die ist jetzt gestorben?
Ja. Die haben die so gequält. Die ist
dann zusammengesackt, hast du ja gesagt, ne?
Ja. Also es ist so, erstens durch die ganzen körperlichen Strapazen, dass sie ständig halt auch auf sie eingeschlagen haben, auf den Oberkörper und so weiter. Und dadurch, dass sie ihr eben so viele Sachen in den Mund gesteckt haben, ist sie einfach erstickt.
Ach krass, tatsächlich.
Ey, deswegen sage ich ja,
das habe ich jetzt gar nicht gecheckt.
Auch keine Socken.
Einfach. Ja, ich habe jetzt eigentlich gedacht, du hast ja gemeint, der Kleiderbügel mit dem Schaumstoff und ein Handtuch.
Und das Handtuch.
Und ich dachte mir, ich habe eher gedacht, Kennst du so alte Piratenoperationen, wo die halt einen Holzstiel in den Mund kriegen und dann wird das Bein abgesägt? So habe ich mir das vorgestellt, dass die da halt drauf speisen kann, so als Schmerz oder weiß ich nicht, damit du die halt nicht die Zähne kaputt lässt.
Ja, ich glaube, ich kann mir das auch nicht richtig vorstellen, aber die hat halt einfach keine Luft mehr bekommen.
Ja.
Nach stundenlanger Tortur. Ja, laut Obduktion erstickte Sionwa infolge äußerer Gewalteinwirkung. Einen Tag davor schickten Doyeon und ihre Tochter einander merkwürdige Nachrichten. Darin schreiben sie, dass Gott die Cousine ins Jenseits befördern wird. Sie verlangt von ihrer Tochter Zündmaterial und Chlorsäure zu kaufen. Als die Spurensicherung das anfangs gemietete Haus in Sulzbach untersucht, finden sie in der Garage die zuvor verstoßene Cousine in Mülltüten und Folien eingewickelt. Sie ist unterzuckert, dehydriert und unterkühlt. Jona, kannst du dich an den Schatten erinnern?
Ja, den kann ich mich erinnern. Den hat die ja gesehen. Nee.
Ja, die Sionwa hat den gesehen.
Ach, und das war sie.
Und das war, ja, also man vermutet halt, dass das die Cousine war.
Ja.
Außerdem finden die Ermittler in dem Haus auch verbrannte Mobiltelefone, einen Bock gefüllt mit Fett, in dem eine Unterhose und eine Socke schwimmt. Hm, ich weiß nicht, warum yummy. Das wichtig für den Fall ist, aber das wollte ich erwähnen.
Lecker. Panierte Socke.
Genau. So, also mit den ganzen Sachen, die ich dir jetzt erzählt habe und was auch die Ermittler gefunden haben, wie wurden die Täter angeklagt, deiner Meinung nach? Was könntest du dir vorstellen?
Boah, das ist schwer. Das war ja eigentlich, waren es Kinder und die Odeon, nee, wie heißt sie?
Ja, also Doyeon.
Doyeon. Die haben ja die umgebracht sozusagen, ne?
Mhm, ja.
Boah, das ist total schwer. Ich bin halt in sowas überhaupt nicht drin. Aber da ist ja schon mal grundlegend irgendwie die Frage, ob es Mord war oder ob es Totschlag war. Ne? Da gibt es ja immer diesen Unterschied.
Ja, es
irgendwie.
Gibt auch verschiedene Sachen. Aber Mord muss halt zwingend ein Mord muss halt zwingend ein Mordmerkmal erfüllen.
Ja.
Und ich weiß nicht, kennst du die Mordmerkmale?
Ich kenne nur ein paar, so ganz wenige. Ich kenne zum Beispiel eins, dass du es aus Gier machst irgendwie, dass du an Erbe zum Beispiel ran willst oder so.
Ja, zum Beispiel, das sagt man anders, aber das ist auf jeden Fall eins.
Dann gibt es natürlich
Habgier.
Mir fallen die jetzt nicht spontan ein.
Ich weiß auch nicht, ob ich alle jetzt, ich hätte mich da vorbereiten können. Das wäre gut gewesen, aber ich wusste nicht, ob wir so einen Exkurs machen. Es gibt auf jeden Fall noch, um ein anderes Verbrechen zu vertuschen beispielsweise. Also es gibt die
kurz,
Motive, es gibt einige, die unter die Motive fallen und wie und teilweise wie sie es gemacht haben. Und in dem Fall war es so, dass die Staatsanwaltschaft fand, dass es besonders grausamer Tod war. Und deswegen wurden sie unter dem Mordmerkmal Grausamkeit angeklagt.
Ach, also wirklich Mordmerkmal. Krass.
Ja, also laut der Staatsanwaltschaft, ja, also damit wurden sie angeklagt. In dem Prozess war es dann so, also es wurden alle 5 angeklagt, auch die Jugendlichen. Und dann aber, also die 5 wurden angeklagt und die 4 Jugendlichen wurden dann nur zu Bewährungsstrafen zwischen 1,5 und 2 Jahren verurteilt. Und die sind mittlerweile auch schon wieder zurück in Südkorea, weil man gesagt hat, die waren jugendlich. Und 1,5 bis 2 Jahre war einfach so, weil nicht jeder gleich viel bekommen hat von den Jugendlichen. Also manche haben mehr bekommen und manche weniger. Aber
ja,
dadurch, dass sie nur auf Bewährung waren, durften sie zurück.
Naja, ich kann mir auch einfach vorstellen, ich meine, die Jugendlichen, du hast ja gesagt, dass die, wie heißt die jetzt?
Doyeon.
Doyeon? Mhm. Ich denke mal Odeon. Nee, Doyeon. Ich meine, du hast ja gemeint, die ist die Rudelführerin so. Und dass die Kinder haben ja dann, ich meine auch, sie sind halt Jugendliche so. Die können es halt nicht unbedingt besser wissen, denke ich in dem Sinn.
Ja.
Oder?
Ja, ich denke mal auch dadurch, dass die halt so isoliert waren irgendwie. Die haben zwar ja versucht, Anschluss zu finden, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Und deswegen, ja, hatten die eben irgendwie auch nur noch ihre, was ist das dann, Tante oder so? Ja, das ist halt schon schwierig. Ja, auf jeden Fall die Doyeon, die wurde zu 6 Jahren Haft wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Also die dürfte dann jetzt mittlerweile auch wieder auf freiem Fuß sein.
Ja.
Und vermutlich dann auch wieder zurück in Südkorea sein. Was sagst du, findest du das gerechtfertigt?
Also Mordmerkmal, grausamer Tod kann ich schon nachvollziehen irgendwie. Mhm. Also es ergibt auf jeden Fall Sinn, dass so entschieden wurde. Ich finde es halt, Also was ich an der ganzen Sache sehr schwer finde, ist irgendwie, ich meine, die Frau hat selber noch gesagt, dass sie Sachen in den Mund gesteckt bekommen will. Die hat selber gesagt,
dass ihr der Teufel inne wohnt.
Ah, das stimmt natürlich, ne?
Also das ist ja nicht bewiesen. Das ist ja, also es wird ja unterschieden zwischen Indizien und Beweisen und ja, und dieser Aussage. Und ich meine, die Aussage, die kann halt nur von denen, die beteiligt waren, bestätigt werden.
Ja, das stimmt wohl. Dann ist es natürlich noch schwerer zu entscheiden, weil dann kann es natürlich auch sein, wenn die Dueon sowieso so eine Führerin war, dass die halt das auch alles irgendwie zu ihren Gunsten verbogen hat irgendwie.
Mhm.
Dass die nur meinte, dass der anderen, weil ich meine, die haben ja auch die Frau, wo man vermutet, dass sie der Schatten in der Garage war, die haben sie ja verstoßen. Mhm. Also ich meine, wer sowas macht, ist schon krass.
Herr Juna, ganz kurz, bevor wir weiter über das Urteil reden, wollte ich jetzt noch ganz kurz sagen, was die restlichen Mordmerkmale sind, damit die Leute hier nicht unbefriedigt rausgehen.
Ja, ich hätte sie auch jetzt offen. Ne?
Also Mordlust, ich weiß nicht, kannst du dir was darunter vorstellen? Wenn derjenige einfach tötet, weil er sehen will, wie jemand stirbt, zum Beispiel, weil ihm der Akt an sich Spaß macht, mehr oder weniger, oder weil ihn das...
Ja.
Dann die Tötung zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, erklärt sich von alleine. Ja. Habgier ist das, was du ja schon gesagt hast.
Genau.
Und sonstige niedrige Beweggründe.
Du hast auf jeden Fall eine andere Seite.
Wieso?
Naja, vielleicht heißen die hier anders. Ich habe hier zum Beispiel noch Heimtücke. Gibt es das auch noch bei dir? Und Habgier hatten wir schon, Grausamkeit. Arglosigkeit.
Ja, genau. Zum Beispiel gibt es auch noch.
Was ist da die Definition? Arglos ist, wer sich bei Beginn des Tötungsversuches keines erheblichen tätlichen Angriffs auf sein Leben oder seine körperliche Unversehrtheit versieht.
Das ist zum Beispiel so, wenn jemand mit dem Rücken zu dir steht und du ihn dann erschießen würdest, beispielsweise.
Ah ja, okay.
Also von hinten und ohne, dass er damit rechnen konnte und ohne, dass er auch nur die Chance hatte, sich zu verteidigen.
Das ist sowieso ehrenlos, von hinten. Das macht man nicht. Ja. Aber andererseits, du kehrst auch keinem Tiger deinen Rücken zu.
Ja gut, aber ich meine, Jona, stell dir mal vor, wir sind befreundet und wir sind in der Kantine und ich stehe mit dem Rücken zu dir und dann erschießt du mich, dann weiß ich ja nicht, was mit dir los ist.
Stimmt, das ist Arglosigkeit. Da habe ich auch mal einen Fall gehört bei Mordlust, wo es wirklich so ein Freund war. Und da dachte ich mir echt, krass, ey, wenn es einer der eigenen Freunde ist, Leute, ihr könnt niemandem vertrauen.
Ja, es ist vor allem so, also ich weiß nicht, ob das mittlerweile geändert wurde, aber ich glaube nicht, dass Babys niemals wehrlos sind, weil das ihr, also man kann niemanden, der ein Baby umgebracht hat, mit dem Mordmerkmal, eben mit diesem Mordmerkmal.
Mit Arglosigkeit.
Ja, genau, weil man sagt, dass Babys immer arglos sind und dass es deswegen ist es nie Mord.
Hä, aus das diesem ist ja dann Mordmerkmal. Voll dumm.
Ja,
das ist ja voll dumm.
Das fand ich auch ziemlich krass, weil Babys sind ja immer wehrlos und arglos. Und das ist genau das Argument, weshalb man sie unter diesem Mordmerkmal nicht...
Ja, aber ich meine, wenn du dann ein Baby umbringst und es würde nur dieses eine Mordmerkmal, Arglosigkeit, auch wenn das, ich meine, wenn du ein Baby umbringst, dann ist höchstwahrscheinlich auch ein anderes Mordmerkmal noch mit dabei. Aber nehmen wir mal an, es wäre nur dieses eine und dann kannst du ja nicht wegen Mord angeklagt werden.
Naja, aber gut, ich meine, es gibt ja noch andere Mordmerkmale. Wir hatten jetzt, ich weiß gar nicht, welche wir schon gesagt haben.
Wenn du ein Baby umbringst, dann hast du wahrscheinlich irgendeinen komischen anderen Scheiß. Weiß ich nicht.
Ja, ich meine, es kann ja sein, dass
irgendwas mit Mordlust tatsächlich oder so, kann ich mir noch vorstellen.
Wobei, ich glaube, Mordlust wird tatsächlich nicht so gerne genommen, weil das eben sehr subjektiv ist und das sehr schwer zu beweisen ist.
Ja.
Aber ich meine, klar, bevor man den anderen wegkommen lässt, mehr oder weniger.
Ich habe hier noch ein Mordmerkmal, das wäre gemeingefährliches Mittel.
Mhm, genau, ja.
Das gibt es auch noch. Was ist das?
Das
stimmt zum Beispiel, wenn man eine Bombe benutzt.
Ja, genau. Dass man jemanden umbringen will und damit dann noch mehr Leute umbringen zum Beispiel. Und
dass man das nicht kontrollieren kann, glaube ich, gehört dann noch mit dazu.
Ja.
Ah ja, interessant.
Gemeingefährliche Mittel war das, ne?
Genau.
Dann gibt es noch Ermöglichungsabsicht. Und Verdeckungsabsicht, das hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Hey, wollen wir nochmal alle auf einmal
ist dann
sagen?
Vertuschen oder was, wenn du was vertuschen willst?
Ja, um eine andere Straftat zu vertuschen praktisch.
Und Ermöglichungsabsicht, dass du dir was ermöglichst oder was? Was müsste dir denn da ermöglichen?
Ja, zum Beispiel, dass der Täter ein Menschenleben vernichtet, um ein weiteres Unrecht zu begehen.
Ah ja, okay. Okay. Ist crazy, was da das gibt. Ja, also ich dann liest gesehen, du mal nochmal alles vor, weil ich glaube, ich habe nicht alle. Ja.
Das, was ich gerade gesagt habe, dass es zwei Gruppen gibt, das ist nicht ganz richtig. Ich habe sogar gesehen, dass es drei gibt. Einmal die Motive praktisch. Also, ja. Okay, das bespreche ich gleich nochmal an. Ich lese es nochmal kurz alle vor. Also niedrige Beweggründe, Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebes, Habgier. Sonstige niedrige Beweggründe, habe ich das nicht schon gesagt? Heimtücke, Grausamkeit, gemeingefährliche Mittel, Ermöglichungsabsicht und Verdeckungsabsicht. Genau.
Gemeingefährlich hört sich irgendwie so an, als passt es da nicht rein.
Ja.
Gemeingefährlich.
Aber auch gemeingefährlich. Ja. Ja, genau. Auf jeden Fall gibt es eben drei Ordnungsgruppen, in die diese Mordmerkmale unterteilt werden. Aber das ist, glaube ich, dann, das geht schon sehr weit. Ja, also wir waren ja gerade noch bei
dem Urteil Dojon. Sozusagen.
Genau, also es ist so, dass sie so entschieden haben, weil sie den Background von Dojon gesehen haben und dass sie einfach ultra gläubig ist und dass sie dann gesagt haben, wenn man aus so einem Umfeld kommt, dann gibt es für einen vielleicht halt nur diese Lösung und haben halt das zu ihren Gunsten so ausgelegt und haben sie dann nicht wegen Grausamkeit, sondern für sie hätte halt dann dieser andere Punkt mehr gezählt.
Ah ja, okay.
Kannst du das nachvollziehen?
Ja, also ich finde es schwer nachzuvollziehen, weil ich da einfach null Erfahrung habe und so. Mhm. Aber ich sage jetzt einfach mal salopp, da vertraut man einfach. Die Frage ist halt, hätte ein anderer Richter dann anders entschieden? Wobei, da sind ja wahrscheinlich auch mehrere im Bunde bei so einem Gerichtsverhandlung.
Ja, es gibt ja,
ne? Es gibt ja immer den einen Hauptrichter und dann nehmen seine Schöffen, heißen die, glaube ich.
Mhm.
Aber das gibt es vielleicht nur bei einem Amtsgericht. Weiß ich nicht, wie man das bei so einem Strafgericht ist. Boah, mein Unwissen schlägt um sich.
Ja, ich meine jetzt mal ganz grundsätzlich ist es ja so, also ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, weshalb sie so entschieden haben, aber nichtsdestotrotz finde ich halt, das hatte ja nichts, also das Mordmerkmal, weshalb sie was zur Anklage kam, das hatte ja nichts mit dem Motiv zu tun, sondern mit der Tat an sich und die war halt einfach grausam.
Ja.
Wenn du stundenlang misshandelt wirst und dann erstickst, dann ist das halt nun mal grausam. Und vor allem, wenn du dann auch noch deinen Sohn dabei siehst, was ich auch ziemlich krass finde. Aber ich meine, gut, dafür gibt es halt auch unterschiedliche Kulturkreise und vielleicht auch ist es aus dem Grund eben vielleicht doch zu einem gewissen Maß verständlich.
Also ich das weiß ist schon krass, dass das der schwierig. Sohn da auch mitgemacht hat. Aber das ist genau wie du sagst. Ich meine, wenn das da, wo sie herkommen, wenn das da einfach da, wenn da Exorzismen auch einfach in einer gewissen Ansicht so zur Tagesordnung gehören, sage ich jetzt mal, oder halt einfach jetzt Alltag ist es ja auch nicht, aber halt Normalität, dass das halt nichts Abwegiges ist. Weil bei uns, wenn du heutzutage von einem Exorzismus hörst, denkst du ja, was sind wir, Mittelalter oder was?
Apropos, wie viele Exorzismen finden noch statt, denkst du?
So offizielle Exorzismen?
Nee, auch inoffizielle.
Boah, schwer. Gibt es eigentlich offizielle? Wird es
wirklich? Ja, ich glaube schon von der katholischen Kirche, ja.
Ja, das war irgendwie klar. Aber weiß ich nicht, pro Jahr oder was? Das ist so eine, total schwer zu schätzen.
Mach mal pro Monat.
Pro Monat? Ja, ist es eine hohe Zahl, auch pro Monat?
Sag ich nicht, schätze doch einfach mal.
Ich hau mal raus, es gibt pro Monat in Deutschland. Oder auf der Welt?
Ja, nee, in Deutschland.
Ja, vielleicht so 100 Stück, 70, 73 pro Monat.
Also, es sind 2 bis 3 Exorzismen pro Tag.
Hä, du hast
jetzt müsste man hochrechnen.
Gefragt. Also, du hast 30, dann hast du 60. 2 bis 3, dann hast du vielleicht sogar 70. Vielleicht bin ich mit 73 perfekt in der Statistik.
Könnte sein, ja. Ja, ich finde das schon krass.
Ja, das ist heftig. Wie viele Insekten sterben pro Tag an einem Windrad?
2 bis 3 pro Tag, nee. Wahrscheinlich mehr.
5 Milliarden geschätzt.
Ah, ja.
Aber es ist nur ein statistischer Wert, der über die Masse irgendwie berechnet wird und durch den Widerstand, der an den Windrädern ist. Also sind wahrscheinlich nicht wirklich 5 Milliarden, aber stell dir die Zahl mal vor.
Hm.
Kann man sich
sind nicht. Zum Glück nicht 5 Milliarden Exorzismen am Tag. Wäre schon ein bisschen viel.
Jetzt fände ich es noch interessant. Vielleicht können wir das ja nachreichen, aber das ist natürlich komische Info. Aber wie viele das dann in Südkorea sind? Oder Nordkorea?
Oh, ich glaube, die Familie war jetzt aus Südkorea. Ich glaube, das ist in ganz Korea der Fall. Aber ich denke mal, da ist das ja noch ein ganz anderes Ding.
Da gibt es
Aber ich
wahrscheinlich
weiß
eine
es nicht.
eigene Abteilung im Krankenhaus.
Ja, wie gesagt, es gibt ja Kliniken, da wird das unter ärztlicher Aufsicht
Ja,
gemacht.
ja.
Jona, wie fandest du den Fall und wie fandest du die Aufarbeitung? Hast du alles verstanden?
Ich habe alles verstanden. Also ich habe ein bisschen gehadert einfach, dass das doch so eine Großfamilie war. Erst
Ja,
war
das
ich
fand
noch
ich auch
so ein bisschen
schwierig.
dran, dass das halt eine Familie ist, aber es waren ja mehrere. Und die eine verstoßene Frau war irgendwie eine Cousine nochmal.
Das waren drei Cousinen, die drei Mütter waren drei Cousinen voneinander und die hatten jeweils ihre Kinder dabei.
Aber warte mal, waren die Mütter Geschwister? Nee, die waren Cousinen.
Cousinen.
Komisch. Ach so, also die Eltern waren Geschwister jeweils von
Ja.
denen. So entstehen ja
Genau.
Cousinen normalerweise, ne?
Meistens. Ja.
Okay, ja, dann, das ist, also die Aufarbeitung fand ich gut. Du hast es auf jeden Fall sehr faktisch rübergebracht. Ich habe den Haken gecheckt. So, und ich finde den Fall an sich, ich habe jetzt, weil ich habe mir ja im Vorhinein die gesagt, so was ritualmordmäßig ist, und damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, weil es, auch wenn jetzt die dieses Mordmal genommen haben mit dem grausamen Hergang der Tat, aber das bezieht sich ja nur auf die Tat, wie sie ausgeführt wurde. Und man weiß ja nicht, wollte die Doyon das aus Boshaftigkeit machen oder wollte die loswerden oder hat die wirklich gedacht, dass da ein Geist, ein Dämon drinnen steckt oder was? Das finde ich jetzt noch irgendwie ein bisschen krass. Aber auch, ich meine, wenn die da sagen, das ist bei denen halt normal so, dann ist man da vielleicht auch einfach in irgendeiner Weise hin sensibilisiert. Deswegen denkt man dann auch, dass das ein Geist ist, wenn die Heizung brummt.
Ja,
Ne?
also es ist ja auch so, der Vater hat ja noch mit dem Sohn telefoniert und war eben, also der hat dann schon mitbekommen, dass die Lage anscheinend krasser wurde, aber der hat sich trotzdem gedacht, ja gut, bei uns ist das ja normal und durch lautes Beten und so kriegt man das normalerweise in den Griff. Aber dass es halt so abging dort, das hat er ja auch nicht mitbekommen, so in dem, also
Ja,
so
dann hätte
richtig
ich mich
genau.
gefragt, ob der was gemacht hätte. Weil ich meine, die Kinder wurden ja dann heimgeschickt. Aber die hatten ja eigentlich nur diese
Zwei der
Probleme
Kinder.
wegen, genau, zwei der Kinder. Die hatten ja eigentlich nur die Probleme wegen diesem Schlafentzug, ne?
Ja, das kann man ja bei Sion war auch nicht mehr so genau sagen. Also ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass es halt dieser ganze Stress und Druck und dadurch, dass man diesen Hintergrund hat, da denkt man natürlich dann zuerst daran, okay, da muss irgendwie sowas sein. Und das hat sie sich ja vielleicht, also sie hat dann auch selber noch mal mit dem Mann telefoniert und hat ihm auch gesagt, dass sie befallen wurde, aber dass sie das eben hinkriegen. Und sie war schon der Meinung auch, ja, ich glaube, das kommt halt einfach davon, wenn man sich die ganze Zeit damit beschäftigt und in dem Kulturkreis das einfach so
Ja,
normal ist, dass man da als erstes dran denkt. Ich meine,
genau.
wir würden da jetzt nicht als erstes dran denken, aber
Ja, für uns
vermutlich
wäre
war es
das so
einfach
die
trotzdem der
letzte.
Stress.
Genau. Ja, und ich meine, wenn du anordnest, nicht mehr zu schlafen, dann ist ja klar, es ist der Anfang vom Ende. Also für mich wäre es der Anfang vom Ende.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das beeinflusst so ziemlich alle Entscheidungen, die man, glaube ich, daraufhin trifft.
Ja,
Wenn
Leute,
man Mutter.
schlaft mehr.
Ja.
Acht Stunden ist so gesund, gibt Leute, die kommen auch mit weniger aus, aber ich würde sagen, 7 Stunden sowas um den Dreh, als
7,5 sind perfekt.
siebeneinhalb, so als regelmäßige Arbeitszeit, wollte ich schon sagen. Das ist natürlich auch super, 7,5 Stunden als regelmäßige Arbeitszeit. Da ist eine schöne Sache. Aber Schlafenszeit, 7,5 Stunden regelmäßig ist wichtig. Und das ist geil. Ich
Ja.
schlafe wirklich jeden Tag, meine 8,5 Stunden sogar. Oft, wenn ich einfach abends keinen Bock mehr habe, gehe ich ins Bett. Und kann dann immer ausschlafen. Und dann ist das Wochenende auch gar nicht mehr so wichtig zum Ausschlafen, wenn du jeden Tag ausschlafen kannst. Was
Ja,
mich jetzt noch
plus die Stunden, die
interessiert.
du in der Arbeit schläfst.
Ja, genau. Die ganze Zeit. Jetzt habe ich noch eine Frage. Das gehört ja jetzt eigentlich nicht so zu der Fallvorbereitung dazu. Aber weißt du, wie so ein, jetzt vielleicht nicht traditionell, aber wie so ein Exorzismus dann bei denen normalerweise ausschaut? Weil ich
Also,
meine, so ein Exorzismus von der katholischen Kirche stelle ich mir jetzt tatsächlich so vor wie im Film Der Exorzist. Ich weiß jetzt nicht,
ja.
ob das das richtige Beispiel ist, aber ich meine, wirkt ja auch eigentlich normal, dass du die Leute dann halt mit Weihwasser bespritzt und dann halt das Vater unser runterbetest.
Ja, also es wird tatsächlich viel gebetet, sowohl jetzt in der katholischen Kirche als auch dort. Eigentlich macht man das durch Gesänge und eben Beten.
Ah
Und
ja,
das haben sie
okay.
auch am Anfang auch versucht. Das hat halt dann nicht mehr geholfen.
Das waren auch diese Schreie, die man nachts aus dem Haus gehört hat,
Ja,
ne? Dieses
genau.
Singen.
Ja.
Wahnsinn, ey. Wahnsinn.
Ja, also es gibt noch einen anderen Fall, den fand ich ein bisschen krasser.
Warum hast du aber den doch nicht genommen?
Ja, den hat Mordlust schon aufgearbeitet. Und ich dachte mir, dass das schon ein bisschen, ja, ich wollte halt was anderes machen. Ja,
es ist vielleicht also, auch gar nicht schlecht, wenn das jetzt nicht zu brutal ist. Ich hatte wirklich eigentlich, als ich die gesagt habe, so Ritualmord, dachte ich schon, das wird was richtig Blutiges irgendwie. Mhm. Ich habe mir letztens von Simon Beckett angehört, das Hörspiel Die Chemie des Todes. Und da gibt es zwar keinen Ritualmord, aber da gibt es halt so einen Typen, das ist ja alles fiktiv, aber da gibt es halt so einen Typen, der foltert halt Frauen und tötet die dann und dann macht er denen so Schwanenflügel in den Rücken rein, um die dann halt so als Engel loszufliegen. Und das ist ja auch irgendwie so eine Art Ritual. Mhm. Ich habe jetzt mehr mit sowas gerechnet, weil da denke ich mir jetzt hier, ja, die haben die getötet und es war nicht in Ordnung, aber die waren alle in ihrem komischen Kulturkreis. Ne? Also klar, man kann sich jetzt nicht auf die Aussage verlassen, aber wenn die Frau wirklich gesagt hat, ja, ich bin vom Teufel besessen und helf mir, den loszuwerden, weil das kann ja auch sein, wenn die da alle drin sind und die Frau hat selber psychische Probleme und denkt dann aber, ist es wirklich ein Geist, weil wenn das da so das normale Gedankengut ist, dann ist es ja auch für sie naheliegend. Mhm. Dann war das halt, ganz dumm gesagt, ein saublöder Unfall auch, ne?
Ja, also die Frage ist jetzt, und da fragen wir auch euch, hat euch das interessiert? Sollen wir öfters sowas machen? Und gibt es irgendwelche Kategorien, die euch interessieren würden? Keine Ahnung, Serienmörder, was weiß ich. Dann schreibt uns das gerne. Ich denke, wir machen es so oder so.
Ja, genau. Titties und Tauben wieder, Crime Time sozusagen.
Ja, alle paar Folgen kann man sowas schon mal raushauen. Und entweder wir kriegen schon mal vorher Rückmeldungen von euch oder der Jona sucht wieder eine Kategorie aus.
Ja, also oder, ich fand es auf jeden Fall
du
interessant.
Du suchst meinen Fall aus.
Und ich finde, also wenn man sich sowas mal anhört, das ist, man liest sowas vielleicht in der Zeitung, aber diese genaue Aufarbeitung von Anfang bis Ende, so einen Artikel liest man eigentlich nirgendwo, außer man sucht halt speziell danach.
Mhm. Ja.
Oder es erzählt einem jemand in einem Podcast.
Ja, ich musste jetzt natürlich auch aus mehreren Artikeln mir zusammensuchen, was wichtig ist.
Und dann hast du wirklich von Anfang bis Ende diesen Fall einfach durch. Das ist schon irgendwie noch was anderes, als wenn du einfach liest, ja, es hat da und da jemand anders irgendwie jemand umgebracht oder sowas.
Ja.
Ne? Ich habe heute auch einen Fakt mitgebracht wieder.
Sehr gut. Wir sind nämlich auch jetzt eigentlich schon am Ende.
Genau, die Zeit ist ziemlich verflogen. Heute ist es ein bisschen kompakter dann, aber meine Mutti zum Beispiel hat gesagt, diese Folgen können auch mal ruhiger werden. Nee, kürzer, nicht ruhiger. Die sollen schon Action haben. Und ich habe heute einen Fakt, der kommt tatsächlich vom Mordlos-Podcast. Nicht, dass ihr nämlich denkt, ich habe hier komische Connections. Es geht nämlich um Kannibalismus und im Kannibalismus isst man sich ja gegenseitig so. Also Kannibalismus gibt es ja nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren. Aber wir sind natürlich bei Menschen. Und das Krasse ist, es gibt halt wirklich eine Kannibalen-Szene so. Also Leute, die sich halt, weiß ich nicht, organisieren und absprechen. Da gibt es ja diesen einen Fall mit dem Kannibalen von Rothenburg. Da hat ja wirklich, haben sich Leute übers Internet gefunden. Der eine wollte wen essen, der andere wollte gegessen werden. Und in dieser Szene gibt es für Menschen den Begriff Langschwein. Also da wirst du, wenn du praktisch der Verspeiste bist, nicht Mensch genannt, sondern Langschwein, weil du halt so gegessen wirst, ne? Wie so ein Schwein halt, ne? Nur in lang. Und da gibt es dann sogar so Anleitungen, wie man Langschweine zerteilt und so. Das ist sauheftig. Das ist wirklich heftig, dass das so einen eigenen Begriff hat.
Ja.
Ja, genau, das ist der Fakt heute. Also wenn euch mal jemand Langschwein nennt, dann würde ich sofort wegrennen, genau, und zwar so schnell es geht, ey.
Ja. Nicht selber würzen und dort bleiben.
Ja, direkt mit dem Salzstreuer auf den Kopf streuen oder was, sich selber schon mal bereit machen.
Das wär ein guter Move.
Ja. Dann würde ich aber ihm lieber das Salz in die Augen streuen. Vielleicht geht das ja. Hört sich zwar sehr nach Film an, aber naja. Ja, wir haben heute gar nicht mehr so viel zu sagen irgendwie.
Nee, ist aber auch gut. Ich bin kaputt.
Ja, ich bin auch kaputt. Für uns ist jetzt gerade nämlich Sonntagabend. Wir sind dann sogar relativ nah mal am Release.
Mm, das
also,
stimmt, ja.
Genau, ich schneide die Folge morgen am Montag, schneide ein paar Sachen raus. Nee, Quatsch. Die Folgen bleiben natürlich authentisch. Genau, bevor wir uns verquatschen, wünschen wir euch noch einen schönen Abend oder morgen oder Arbeitstag, wann auch immer ihr den Podcast hört.
Und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.